Herzlich willkommen zum Himmelklar-Podcast mit mir, Kathi Geiger. Ich nehme euch mit auf einen Pilgerweg. Nächste Woche, am 25. Juli, hat der heilige Jakobus sein Fest. Wir lernen die Diplom-Ehe-, Familien- und Lebensberaterin Barbara Walter kennen. Im Diözesanpastoralrat erlebt sie eine gute Zusammenarbeit mit dem Bischof des Bistums Hildesheim, Heiner Wilmer, und dass Laien etwas zu sagen haben. Sie ist Christin, eine engagierte Frau in der Kirche, eine zertifizierte Pilgerwegbegleiterin aus Verden bei Bremen.
Es gab viele, viele Geschichten, die uns sehr bewegt haben, wo ich auch manchmal dachte, es kann nicht wahr sein, da ist Gott, das ist unfassbar. Wir hatten mal eine Pilgerin dabei, die wirklich sagt, ich habe mit Gott und Kirche nichts am Hut. Und dann sagt sie, jetzt weiß ich, dass ich irgendwo Gott gefunden habe. Und das war so bewegend für mich. Ich könnte jetzt noch weinen, weil mich das so bewegt hat.
Barbara Walter weiß genau, wo man auch vor der eigenen Haustür unterwegs sein kann, auf dem Jakobsweg. Uns gibt sie im Himmelklar-Podcast aber auch eine andere besondere Empfehlung, wo es wunderschön ist zu pilgern. Begleitet hat sie 15 Jahre lang gemeinsam mit ihrem Ehemann einzelne Personen, Paare und Gruppen, noch bevor Pilgern ein Trend wurde. Sie sagt, Jesus war ein Wegbegleiter, kein Superman. Genauso müssen wir als Christen und katholische Kirche unter Papst Leo XIV. Wieder glaubwürdig werden und mutig sein, um uns für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen.
Es geht nicht darum, dass etwas gut ausgeht, sondern dass es einen Sinn ergibt, wie es ausgeht.
Nachdem sie 25 Jahre verheiratet waren, gab es für Barbara Walter und ihren Mann selbst unwegsame Zeiten und Krisen im näheren Umfeld. Ihre Silberhochzeit war ein Startpunkt, aus dem die Idee zur Pilgerwegbegleitung gewachsen ist. Weshalb sollte es keine große Reise, Kreuzfahrt oder Riesenfeier sein? Als Paar wollten sie aber Zeit miteinander verbringen.
Dann habe ich den Wunsch geäußert, lass uns doch ein Stück Jakobsweg gehen. Ich denke, wir haben Zeit, miteinander zurückzuschauen auf diese 25 gemeinsamen Jahre und auch ein bisschen Ausblick zu halten. Das hat uns wahnsinnig gut getan als Paar. Wir haben gestritten, wir haben geweint, wir haben gelacht, wir haben so alle Höhen und Tiefen miteinander erlebt in diesen, es waren ja nur 10 Tage, weil wir länger nicht weg konnten. Wir hatten uns das letzte Stück ausgeguckt und das war so schön und so berührend und wir hatten immer so das Gefühl, Gott geht mit uns und das war richtig schön. Es war noch ein befreundetes Paar dabei und wir hatten viel Spaß, aber wir haben auch sehr viel Tiefe erlebt für unsere Beziehung und mal zurückzuschauen auf unsere Beziehung, das hat uns gut getan und wir sind irgendwie verwandelt, zurückgekommen. Nicht, dass wir jetzt nicht mehr streiten oder so, überhaupt nicht, aber es hat eine andere Qualität bekommen. Und dann haben wir gesagt, wenn wir mal viel Zeit haben, dann wollen wir das für Paare anbieten. Und dann haben wir 2009 ein Sabbatjahr gemacht und haben uns als Pilgerwegbegleiter ausbilden lassen in Bayern damals beim katholischen Bildungswerk und haben da eine Ausbildung gemacht und haben uns zertifizieren lassen, weil es ja wichtig ist, wenn man mit Gruppen unterwegs ist, dass man auch eine Berechtigung und eine so ein Zertifikat hat. Das ist für die Teilnehmenden immer besser. Und es war einfach wunderbar und wir hatten das große Glück, dass wir das zusammen machen konnten. Das ist nämlich ganz schön, denn mein Mann ist der Kopf der Organisation, der organisiert das Ganze immer und ich mache die Inhalte, die Impulse, die spirituellen Impulse, die Begleitung und durch meinen Beruf eben auch kann ich was auffangen. Es bricht ja auch eine ganze Menge auf in den Menschen, wenn sie losgehen. Und dann haben wir immer gesagt, es ist Lebensmitte, in der Lebensmitte, an den Wendepunkten des Lebens, da werden Dinge, kommen Dinge an die Oberfläche. Also Lebensmitte ist ja nicht, ich werde 90 Jahre alt und dann ist die Lebensmitte bei 45, sondern meine Lebensmitte ist dann, wenn ich mit meiner Mitte in Berührung komme. Und das ist oft an den Wendepunkten des Lebens. Und das ist etwas, was uns unglaublich inspiriert hat durch unsere eigene Geschichte. Und dann haben wir das eben angefangen. Wir haben dann nicht nur für Paare Pilgerwanderungen angeboten, sondern auch für Einzelne und für die Kommunionkinder und für die Mitarbeiter des Altenheims. Und ja, dann waren wir mit dem Bistum im Godehard ja unterwegs mit unserem Bischof und waren da als Pilgerleiter dabei und Familienpilgertage und was man halt so macht, ökumenisch, natürlich ökumenisch. Und wir zehren da heute noch von. Das ist eine wunderbare Arbeit und wir hatten immer so das Gefühl, so Gott geht mit uns. Alle Wege, schwere, leichte, immer wieder.
Das heißt, Sie machen das ja aus Ihrem Glauben heraus. Das prominenteste Ziel ist wohl Santiago de Compostela und auch dahin ging ja Ihr Pilgerweg. Aber auch direkt vor der eigenen Haustür findet man meistens schon ein Stück des Jakobswegs, erkennt man ja an diesem Muschelsymbol der Jakobsmuschel. Und es gibt noch zahlreiche andere, nicht weit von Ihnen auch. Sie sind schon viel in Wanderschuhen und mit dem Rucksack auf dem Rücken unterwegs gewesen, ne? Vor allem in Norddeutschland.
Ja, wir sind hier in der Lüneburger Heide unterwegs. In dem Jahr, als wir die Ausbildung machten, wurden hier die Wege neu ausgeschildert und mein Mann war sogar dabei und hat die Muschelzeichen geklebt und mit der Sprühdose diese Wegmarken gesetzt. Und wir hatten eine wunderbare Kooperation hier mit der Lüneburger Heide, mit der Touristinfo. Die hatten da so eine Sparte und da war eine sehr nette Frau, die uns immer wieder die Neuigkeiten erzählt hat und wo jetzt wieder ein neuer Abstand ist. Und dann hatten wir das große Glück, dass das Bistum Hildesheim uns auch unterstützt hat, die Arbeitsstelle für pastorale Bildung. Die hat gesagt, ihr macht das, das ist toll. Wir machen euch die Flyer, wir unterstützen euch. Und das war schon eine große Erleichterung, dass wir da auch so ein bisschen auch hier in der Umgebung sein konnten. Und wir hatten anfangs natürlich mit weniger Teilnehmern, es muss sich ja immer erst ein bisschen etablieren. Aber dann hatten wir wirklich viele, viele Teilnehmer. Ich würde mal sagen, im Laufe dieser 15 Jahre vielleicht 400, 500 Menschen, die mit uns gegangen sind im Laufe dieser langen Zeit. Und wir hatten auch viele Menschen, die immer wieder mitgegangen sind, weil sie sagen, das tut uns so gut, wir wollen das. Und da sind Freundschaften daraus entstanden und auch Weggemeinschaften, die sich dann untereinander getroffen haben und Wege gegangen sind aus Süddeutschland, aus der Schweiz. Es waren viele, viele schöne Begegnungen und dadurch auch hat es eine Tiefe bekommen, auch durch den Glauben. Wir haben ja nicht gesagt, ihr müsst glauben, wenn ihr mit uns geht, aber ihr werdet erleben, es wird sich etwas verändern in eurem Leben. Wir haben ja das auch so gemacht, dass wir immer gesagt haben, wenn wir uns getroffen haben, wir machen eine kleine spirituelle Einheit am Anfang. Dann habe ich erklärt, Muschel und Stab, den hatten wir auch immer dabei. Die kleine Muschel ist ja etwas Wunderschönes. Darin wächst die Perle, aber auch nur, wenn die Muschelhaut verletzt wird, dann kann ein Sandkorn eindringen und daraus entsteht die Perle. Und so ist es mit unserem Leben. Wenn wir in Gottes Hand geborgen sind, werden wir zur Perle. Und das finde ich ein wunderschönes Symbol. Und dann habe ich immer gesagt, die Muschel ist auch so etwas wie ein Schöpfgefäß. Man kann früher, die Pilger früher hatten ja keinen Löffel, die haben Suppe gegessen, wo sie eingeladen wurden mit der Muschel. Sie konnten aus flachem Wasser, aus flachen Pfützen Wasser trinken und sie hatten so immer das Gefühl, ich bin geborgen. So wie eine Perle in Gottes Hand bin ich geborgen.
Das ist ein schönes Bild, ja.
Das ist ein schönes Bild und ich finde einfach auch, die Muschel hat auch eine unglaubliche Symbolik. Also es gibt ja diesen schönen Satz, alles was in eine Muschel passt, das genügt, aber vergiss das Schöpfen nicht. Und das ist etwas, was ich mir auch so ein bisschen für meinen Alltag, ne, dieses Schöpfen aus Gottes Liebe schöpfen, reicht manchmal ein bisschen nur. Ein bisschen Schöpfen jeden Tag, Stille, Ruhe finden, macht was mit dem Menschen. Und das habe ich gemerkt bei der Begleitung der Menschen auf dem Weg, hier auch vor der Haustür.
Man merkt, dass Sie das nicht einfach aus einem sportlichen Antrieb heraus machen, gemeinsam mit Ihrem Mann. Da steckt ganz viel Glaube von Ihnen ja auch mit drin. Sprechen Sie, Sie haben schon gesagt, Impulse geben Sie am Anfang ja, sprechen Sie dann auch unterwegs mit den Menschen auf Ihrem Weg, auf dem Pilgerweg über deren Glauben? Ist das fester Bestandteil?
Ich würde sagen, es ergibt sich. Also wir machen das immer so, also wenn wir uns treffen zu dem Wochenende oder zu den Pilgertagen, machen wir keine Vorstellungsrunden. Das entlastet die Menschen unglaublich, weil sie einfach so da sein können, wie sie sind, mit ihrem Namen, manchmal noch, wo sie herkommen. Aber mehr wissen wir von diesen Menschen nicht. Und dann sage ich immer, ist jeder richtig so, wie er ist. Alle sind wir vor Gott gleich. Und ihr habt bestimmt alle was im Herzen, sonst wärt ihr nicht hier. Und dann lässt man sie einfach auch viel in der Stille laufen und gehen und dann kommen sie mit sich selbst ins Gespräch. Und ich sage immer, wenn ihr mit euch selbst im Gespräch seid, dann kommt ihr irgendwann auch an einen Punkt, wo ihr spürt, da muss noch was anderes sein. Und der Habe Kerkeling, damals, als wir anfingen zu pilgern, hat er ja, gab es dieses Buch noch nicht. Er hat es ja 2006 geschrieben und da schrieb er ja immer, ich bin dann mal weg. Und ich habe dann immer gesagt, es nutzt nichts, wenn ich weg bin. Es ist entscheidend, wie ich wieder zurückkomme. Denn wenn ich mal weg war, ich kann ja nicht wegbleiben, das macht ja keinen Sinn. Wir müssen ja zurück oder wir wollen zurück. Und das ist so schön, wenn ich freiwillig mir Auszeiten nehme. Es geht ja auch um Freiwilligkeit, ist wie beim Glauben. Kann man nicht verordnen. Wenn jemand sagt, ich möchte pilgern, dann hat er eine Sehnsucht in sich. Dann nimmt er Abstand vom Alltag. Und Sie wissen ja, wie das ist. Abstand nehmen, sieht man im Abstand die Dinge viel besser. Gehen Sie mal in ein Museum, stellen sich so vor ein Bild, sehen Sie nichts. Gehen Sie einen Schritt zurück, sagen Sie, oh, das ist das Bild, das ist ja wunderbar. Und so ist es mit mir selbst. Wenn ich von mir selber Abstand gewinne oder von meinem Alltag, dann komme ich mit mir selbst wieder stärker und tiefer in Berührung. Das ist ja ein Phänomen. Und Karl Valentin hat mal gesagt, heute möchte ich mich besuchen, mal schauen, ob ich auch zu Hause bin. Und das ist beim Pilgern wunderbar, denn wir lernen uns kennen und lernen uns besser verstehen auch. Und es bewegt sich etwas. Man kann Rückschau halten, man kann Ausblick halten und jeder Schritt bringt uns näher zu uns selbst. Das ist was Wunderbares. Und dann ist auch irgendwo eine Zeit, die so wertvoll ist. Und ich sage auch immer, die Stille ist der Arbeitsplatz Gottes. In der Stille komme ich mit Gott in Berührung.
Und dann kommt man verändert zurück. Sie haben davon vorhin schon gesprochen. Man geht los aus einer bestimmten Lebenssituation heraus, aus Beweggründen. Man bereitet sich darauf vor und dann macht man so den ersten Schritt, zieht die Wanderschuhe
Ja.
an und dann geht's los. Was ist die prägendste Geschichte, die Sie in all der Zeit erlebt haben?
Die prägendste Geschichte, es gab viele, viele Geschichten, die uns sehr bewegt haben, muss ich wirklich sagen, wo ich auch manchmal dachte, es kann nicht wahr sein, da ist Gott. Das ist unfassbar. Wir hatten mal eine Pilgerin dabei, die wirklich sagt, ich habe mit Gott und Kirche nichts am Hut. Also ganz ehrlich, ich brauche das jetzt mal. Ich habe mal gegoogelt und da gab es Pilger, da habe ich gesagt, ich gehe mal mit. Und dann habe ich sie in Ruhe gelassen, die ersten 2 Tage. Und irgendwann kam sie und sagte, irgendwie habe ich das Gefühl, es passiert was in mir. Und dann weinte sie und weinte und hörte nicht mehr auf. Und dann fing ich auch an zu weinen. Dann saßen wir im Gras und dann habe ich geweint mit ihr und dann sagt sie, ich habe das noch nie erlebt, dass ich so sein durfte, wie ich bin. Und jetzt weiß ich, dass ich irgendwo Gott gefunden habe. Und das war so bewegend für mich. Ich könnte jetzt noch weinen, weil mich das so bewegt hat. Da habe ich gesagt, in mir ist etwas, irgendein Geist, irgendetwas, der mich trägt, der mich auch vielleicht so sein lässt. Und für dieses Geschenk bin ich unendlich dankbar, dass ich Menschen auch berühren kann, ohne dass ich was sage. Und dann die war so erfüllt, die ist, glaube ich, 5 oder 6 Mal mit uns gegangen danach, weil sie so berührt war und die war wie ausgewechselt.
Es
Beim
bricht.
nächsten Mal kam sie und hatte ein Kreuz um den Hals und dann habe ich gedacht, Wahnsinn. Dann gibt es natürlich das Gegenteil, dass da Menschen sagen, nee, also so ein Quatsch, da brauche ich nicht. Und die fahren dann nicht nach Hause und haben nichts, aber es gibt auch Menschen, die nehmen sich nichts mit und das ist für mich genauso in Ordnung. Ne?
Sie haben schon
So.
davon gesprochen, es bricht was auf, ne? Das ist vielleicht auch so ein Moment gewesen bei der Geschichte, die Sie gerade erzählt haben.
Ja, genau. Es bricht vieles auf. Jetzt ist gerade bei mir was
Ja.
aufgebrochen. Immer wenn ich davon erzähle, ist das so.
Klar, 15 Jahre sind ja auch eine lange Zeit. Das heißt, Sie haben sehr viele Menschen begleitet, sehr viele Geschichten erlebt. Ich höre da so ein bisschen raus, auch für sich selber jedes Mal ein bisschen was mitgenommen oder für sich und Ihren Ehemann. Sie haben das gemeinsam gemacht, was ja auch schon so toll ist, dass Sie das vielleicht auch ein Stückchen für sich gemacht haben, oder?
Mit Sicherheit. Und wir werden auch immer beschenkt von den Pilgern. Also es ist ja nicht nur so, dass wir etwas geben und was organisieren und uns viele Gedanken machen. Und es ist jede Pilgerwanderung besonders und jede Pilgerwanderung ist ein Unikat, weil es immer andere Menschen sind, es ist anderes Wetter. Und wir bekommen so viel zurück und so viel geschenkt. Also jetzt nicht materiell, sondern für uns als Paar, wir sind immer total natürlich kaputt und angespannt, wenn wir dann im Auto sitzen und wieder nach Hause fahren, aber so unheimlich beschenkt. Und unsere Kinder sagen das immer, wenn ihr vom Pilgern kommt, dann seid ihr irgendwie verändert. Das ist irgendwie ganz interessant. Dann
Jedes
sind
Mal
wir
neu.
vielleicht, ja, und jedes Mal neu und vielleicht achtsamer. Und durch diese vielen Pilgerwanderungen, auch durch meine Arbeit bedingt, habe ich meine Haltung auch Menschen gegenüber verändert, weil ich denke, ich bin viel milder geworden im Urteilen. Früher war ich schneller mit Urteilen, schneller mit Ja, so ist das doch und das müsste doch so. Das habe ich mir abgewöhnt, weil ich denke, jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes und hat das Recht auf Leben und auf Freude und auf Zuwendung. Und so wie Gott uns anschaut, so können wir uns anschauen. Das war auch immer so ein Ritual, das Benedizere morgens und abends. Ich sehe dich. So wie Gott dich anschaut, sehen wir uns an. Und dann haben wir uns immer gegenseitig angelächelt. Das hat so ein Spirit. Das ist unfassbar schön. Ich könnte gerade sie unter den Arm klemmen und mit ihnen pilgern gehen.
Ja, dann müssen wir das vielleicht mal machen.
Ja.
Sie haben von Ihrem Beruf gesprochen, der ja auch eine Rolle spielt. Sie begleiten die Menschen, die sich Ihnen anvertraut haben und gesagt haben, wir wollen jemanden an unserer Seite haben. Haben quasi Sie dann gebucht und Sie haben sich jedes Mal mit auf den Weg gemacht. Wie können Sie denn die Beratung für Ehe, für Leben und für Familien mit in dieses Gespräch nehmen mit den Menschen oder in die Begleitung? Wie unterstützen Sie die, die sich auf Ihren Lebensweg machen? Was ist Ihr Tenor?
Also für mich ist es erstmal eine große Verantwortung, wenn Menschen sich öffnen, wenn sie in eine Beratung gehen, sind sie in einer Krise. Das ist so. Und ich bin immer sehr vorsichtig, die Menschen so anzunehmen, wie sie kommen und zu sagen, sie sind in einer Krise und jeder Mensch und ich brauche auch Begleitung, wenn ich in einer Krise bin. Das ist jetzt sie sind nicht krank oder verrückt, sondern das Leben ist ein bisschen verrückt. Es hat sich etwas verändert in ihrem Leben. Und wenn ich die Menschen dann so annehme, ist dann plötzlich so ein Geist in diesem Raum. Manchmal zünde ich eine Kerze an. Hier brennt jetzt auch gerade meine Kerze, weil ich das brauche. Dann zünde ich eine Kerze an und dann merken die Menschen, ich habe auch ein Kreuz in meinem Beratungsraum hängen, und dann merken die, da ist jemand, der stülpt mir nichts über, der nimmt mich einfach so an, wie ich bin. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich sage immer, wir wollen nicht in ihr Leben schauen, um zu verurteilen, sondern um zu verstehen. Das ist das, was Gott auch mit uns Menschen macht. Er will uns verstehen und er hält uns seine Hand hin und sagt, ihr könnt zu mir kommen, wenn ihr wollt, ist auch freiwillig. Aber diesen Geist, den habe ich für diese Menschen irgendwie in diesem Raum. Und dann bewegt sich etwas in den Menschen. Das dauert natürlich. Begleite Menschen ja manchmal über ein ganzes Jahr, auch Paare, wenn sie kommen in der Krise, mit einer Außenbeziehung, eine Patchwork-Familie, vielleicht ein Angehöriger krank oder es ist irgendwie beruflich etwas in die Schieflage gekommen oder wie auch immer. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt und es hat sich verändert im Laufe der vielen Jahre. Seit 97 bin ich jetzt in der Beratung tätig. Es hat sich unheimlich verändert. Früher kam ein Paar, da ist immer einer fremdgegangen und dann wurde darüber gesprochen und dann war das so die große Krise. Aber heute gibt es ja so viele Krisen zwischen Paaren, was da alles passiert. Überforderung, Orientierungslosigkeit, so viel, was Menschen bewegt, in eine Beratung zu gehen. Und da bin ich Gott froh, dass es diese Beratungsstellen gibt von der Kirche, wo wir sagen, wir arbeiten nicht therapeutisch, sondern wir arbeiten seelsorglich. Wir machen Seelsorgegespräche. Natürlich auch therapeutisch. Wir haben eine gute Ausbildung. Aber wir sind in erster Linie Menschenbegleiter, Seelsorger. So sehe ich meine Arbeit. Und das ist ein wahnsinniges Geschenk. Und ich brauche dafür ganz viel Kraft. Aber ich habe auch, irgendwo wachsen mir immer wieder Kräfte zu. Das ist kurios. Also, ne, ich bin ja selbstständig, seit meinem Rentenalter mache ich noch ein bisschen selbstständig weiter im Familienzentrum bei uns gegenüber der Kirche. Und dann gehe ich manchmal rüber in die Kirche und sage, jetzt brauche ich erstmal eine Kerze und ein kleines Gebet. Ich gehe auch manchmal mit Paaren in die Kirche, manchmal mit Klienten, wenn sie das wollen. Paare, die dann die Krise überstanden haben, die sagen dann, wir waren schon ewig nicht in der Kirche. Frau Walter, können wir mal mit Ihnen rübergehen? Ich sage total gerne. Dann stehen die da, zünden eine Kerze an und nehmen sich in den Arm. Das sind berührende Momente. Das ist so schön. Und es gibt natürlich auch die andere Seite, die Verzweiflung, wo eben nichts mehr weitergeht. Und dann sage ich immer, und Gott hält das mit uns aus. Und ich auch. Ich sitze hier mit Ihnen. Und ich weine auch mit Ihnen. Ich habe so eine Freude und so eine Dankbarkeit in mir, dass ich diese Arbeit tun darf. Und deswegen höre ich auch noch nicht auf. Kinder sagen, Mama, wie lange willst du denn eigentlich noch? Ich sage, solange mir Gott die Kraft schenkt. Und so. Bisschen salopp ausgedrückt. Natürlich wird es weniger und wir haben zwei Enkelkinder und es ist auch viel Trubel. Ich bin eine Beziehungsberaterin. Beziehung ist das Allerwichtigste. Gott, Mensch, Mensch, Mensch. Das sind die Beziehungen, die uns tragen. Und ich sage immer, es hat auch mal, glaube ich, irgendein berühmter Mensch gesagt, wenn du in Gott eintauchst, tauchst du neben einem Menschen wieder auf. Und umgekehrt genauso. Wenn du in einen Menschen eintauchst, eintauchen im Sinne von begleiten, dann tauchst du neben Gott wieder auf. Also diese Wechselwirkung. Und ohne meinen Glauben könnte ich diese Arbeit nicht tun. Das ist so.
Und das in aller Freiwilligkeit, wie Sie es ja auch schon betont haben. Die katholische Kirche steht in den vergangenen Jahren ja nicht nur in einem guten Licht und auch da gibt es Fälle von Unfreiwilligkeit. Viel Kritik auch an diesem Umgang dann auch jetzt im Nachhinein. Mit einem neuen Oberhaupt gibt es aber sicherlich auch Veränderungen und die Ausrichtung verändert sich. Unter Papst Franziskus haben wir das erlebt. Jetzt war es spannend zu beobachten bei der Wahl eines neuen Papstes. Wohin wird's gehen? Wie groß sind Ihre Erwartungen an Leo den 14.?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich habe das alles verfolgt. Wir hatten Diözesanrat, als die Beisetzung von Franziskus war und haben die Sitzung unterbrochen und haben das gesehen und die Welt hat Anteil genommen, die ganze Welt hat Anteil genommen und die ganze Welt war auch gespannt, was passiert denn da jetzt Neues? Und schon alleine das finde ich Wahnsinn, wie die Kirche plötzlich durch einen Wechsel an der Spitze so viel Interesse weckt in der ganzen Welt. Es war ja alles da, was Rang und Namen hatte. Und ich finde, das Interesse an der Kirche ist groß und wir haben eine große Verantwortung als Christen. Wir sollen Hoffnungsträger sein, Friedensstifter sein. Leo hat das gesagt, als er bei seiner ersten Messe hat er gesagt, ich stehe zitternd und ehrfürchtig hier. Und er sagte, Friede sei mit euch. Das ist sein Motto. Ich habe das Gefühl, dass er das unheimlich ehrfürchtig tut. Er ist nicht so ein Medientyp, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich kenne ihn ja gar nicht, aber das ist jetzt so ein Gefühl, was ich habe. Ich habe das verfolgt. Aber wie er schaut und wie er auf seinen Fischerring guckt und wie er sich die Hände auf die Brust legt. Also das ist so ein berührender Moment gewesen. Da habe ich gedacht, dieser Hirte, der wird seine Schäfchen hoffentlich zusammenführen. Und das ist ja sein großer Auftrag. Ich möchte die Einheit der Kirche wiederherstellen, dass wir als Kirche auch der Welt helfen können. Und wir Christen haben ja einen Auftrag von Gott. Geht in die Welt, verkündet das Evangelium und tut es in Liebe. Und das verkörpert er für mich. Ich mochte Franziskus auch, weil er einfach so ein herziger Papst war. Aber Leo hat ja gesagt, das macht er nicht. Er ist in einer anderen Haltung unterwegs. Und das unterscheidet ihn schon. Aber was er sagt, in den Schuhen von Franziskus weitergehen, was die Laudato Si betrifft, also die erste Schöpfungsenzyklika, das ist für ihn wichtig. Klima, Naturschutz, Schöpfung, das wird er weiterverfolgen. Aber ich denke, er ist auch einer, der Teamplayer ist. Er ist nicht so ein Einzelkämpfer. Franziskus, der rannte ja manchmal so in die Stadt und keiner wusste, wo er hin ist. Das, glaube ich, macht der Leo nicht. Also bei Leo, glaube ich, wissen die Leute, wo er ist und er delegiert und er will sprechen und er macht nicht so Alleingänge, würde ich mal sagen. Also ich glaube, er ist ein Teamplayer. So habe ich ihn jetzt erlebt und ich glaube, er mischt sich auch ein, wenn es brenzlig wird. Und das denke ich, tut er auch. Also ich hab große Hoffnung mit Leo. Und er ist ein Amerikaner, der erste Amerikaner auf dem Stuhl Petri, finde ich total spannend. Jetzt in der Zeit, wo wir da einen anderen Amerikaner haben, das ist ja auch irgendwie eine Fügung, ne? Also der liebe Gott tut ja nichts als fügen. Das ist ja so meins so ein bisschen. Ich glaube schon, dass da sehr viel Hoffnung, auch die Welt hat Hoffnung in Leo und die Welt hat auch Hoffnung in uns Christen und die müssen wir auch hier in unserem Alltag immer wieder ja leben oder inspiriert sein davon. Dieses heilige Jahr ist ja auch so etwas, was Franziskus ausgerufen hat, Pilger der Hoffnung zu sein. Das ist eine ganz wichtige Botschaft und dass wir das auch weltweit und auch hier in Deutschland sehr ernst nehmen. Wir haben jetzt hier auch vom Bistum mit unserem Bischof Heiner eine Pilgerwanderung vor im Oktober nach Rom, weil wir einfach uns auch selber stärken wollen im Glauben. Diese Gemeinschaft miteinander zu erleben, im Gehen und im gemeinsamen Glauben und im gemeinsamen Beten und Ringen und Suchen. ist ein wahnsinniges Geschenk. Und das macht so viel mit mir, weil ich bin eine Jesuanerin. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, naja, weiß ich nicht. Aber für mich ist Jesus Christus mein Wegbegleiter. An ihm versuche ich mich zu orientieren. Und er ist nicht in einem Palast geboren, sondern er ist in Armut geboren. In einer Patchwork-Familie, sage ich mal ein bisschen salopp. Das erzähle ich auch immer in der Beratung, dass ich nicht sage so, Jesus Christus ist so ein Supermann, sondern er ist ein Mensch gewesen, ein Begleiter, der geht mit uns und der zeigt uns den Weg. Und das ist was unglaublich Schönes.
Wenn Sie dann also diesen Sommer auch nach Rom pilgern werden, treffen Sie ja vielleicht sogar Leo.
Wir haben es, also es ist auf dem Programm, dass wir eine, ich nehme an, auf dem Petersplatz eine Mittwochsaudienz miterleben werden als Gruppe, als Pilgergruppe aus dem Bistum Hildesheim. Und ich bin da sehr, sehr gespannt und wir machen ganz viele schöne Sachen und unser Bischof ist dabei. Das haben wir im Godehard ja schon gemacht. Und er ist auch, unser Bischof ist auch ein wunderbarer Hirte. Ich arbeite mit ihm eng zusammen im Diözesanpastoralrat und das ist schön. Und wir haben auch etwas zu sagen. Und das hat sich auch verändert in der Kirche, dass die Gremien anders aufgestellt sind, dass die Laien auch eine Stimme haben und eine wertvolle Stimme. Das sagt unser Bischof immer. Das ist wunderbar, dass wir zusammenarbeiten. Wir sind ein unglaublich gemischtes Team, aber es ist schön. Wir sind geschwisterlich unterwegs und wir haben das Gefühl, wir sind miteinander auf einem guten Weg.
In Ihrer Diözese machen Sie diese gute Erfahrung. Was würden Sie sich insgesamt in der katholischen Kirche vielleicht auch wünschen, wohin es geht? Also mit der katholischen Kirche, wohin Leo der 14. die Kirche führt und wo sich die Katholikinnen und Katholiken hinbewegen?
Also ich habe so zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite möchte ich natürlich gerne, dass der Glaube im Vordergrund steht, dass die Verkündigung des Evangeliums, das, was Gott uns aufgetragen hat und was Jesus uns vorgelebt hat, dass das im Vordergrund steht. Aber wir müssen auch Menschen sein, wir müssen unsere Verantwortung übernehmen, wir müssen versöhnungsbereit sein, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, sage ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig. Wir müssen die Dinge ansprechen und wir müssen auf die Menschen zugehen, denen wir wehgetan haben. Und das passiert im Kleinen, das merke ich, Versöhnungsprozesse in der Beratung, in der Familie. Und diese Prozesse müssen wir anstoßen in der Kirche. Nicht nur bei uns in der Diözese Hildesheim, sondern auch in allen Diözesen und weltweit. Wir sind die Institution mit der höchsten moralischen mit dem höchsten moralischen Anspruch. Und dann ist es auch an uns zu sagen, und das müssen wir klären. Und wir müssen uns stellen, damit wir wieder glaubwürdig werden. Denn wir können nicht glaubwürdig sein, wenn wir nicht versöhnt leben können mit den Menschen, denen wir wehgetan haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir müssen auch vergeben können und barmherzig sein. Das ist die andere Seite. Und ich glaube, in dieser Spannung befinden wir uns immer wieder als Christinnen und Christen. Auf der einen Seite wollen wir ja barmherzig sein, auf der anderen Seite müssen wir aber auch hingucken. Und das ist eine unheimliche Gratwanderung. Und deswegen ist auch jeder, der sich Christ nennt, auch gefordert, mutig zu sein, die Stimme zu erheben und sich einzusetzen für Frieden und Gerechtigkeit. Und für die Schöpfung natürlich. Das ist das Wichtigste. Sonst haben wir hier den Planeten nicht mehr, dass unsere Kinder und Enkelkinder ein gutes Leben haben.
Sie haben vorhin schon auf Laudato Si verwiesen, ne, die Schöpfungsenzyklika von Papst Franziskus. Wir werden also, denke ich, beide weiter beobachten, wie es mit der katholischen Kirche weitergeht und wie sich auch Papst Leo weiter aufstellt in Sachen Frieden, Umwelt und die katholische Kirche mitzieht oder welche Richtung wir einschlagen auf diesem Lebensweg der Kirche. Jetzt ist gerade die beste Zeit, Urlaubs- und Sommerzeit. Sie machen sich auf nach Rom. Viele Menschen machen sich auch auf. Wo lohnt es sich besonders entlang zu pilgern? Können Sie uns für diesen Sommer eine Empfehlung geben?
Oh, das ist eine gute Frage. Wir waren auch schon auf dem Franziskusweg unterwegs, von Laverna nach Spoleto über Assisi. Da sind mein Mann und ich alleine gegangen. Das war sehr anstrengend, weil das sehr bergig ist. Und das war wunderschön. Das war 2017 zu unserem 40. Hochzeitstag. Wir machen immer solche kleineren Dinge. Das lohnt sich wirklich, weil das ist nicht so voll. Dieser Weg ist nicht so überlaufen, sage ich mal, wie der Camino. Das ist wirklich ein wunderschöner Weg. Also durch die Natur, auch gerade Umbrien, Italien, unglaublich nette Menschen, tolle Begegnungen und Assisi ist ein Traum. Assisi ist ein Traum und da morgens um 6 in die Grabeskirche zu gehen, also in die Krypta zu gehen und da mit den Franziskanern zu singen, das hat schon was. Also das ist wunderschön. Da würde ich gerne auch noch mal hin, wenn Gott mir meine Gesundheit noch ein bisschen erhält, würde ich da gerne noch mal hin. Und natürlich in der Lüneburger Heide kann man wunderschön pilgern. Es gibt schöne Ecken und es geht überhaupt nicht darum, jetzt weit weg zu fahren, sondern es geht darum, dass ich mich selber mal auf den Weg mache, um ein bisschen Stille zu erleben. Ein bisschen Natur, mich wieder Erde, mich wieder ein bisschen mit mir selbst und vielleicht auch mit Gott zu verbinden.
Und in der Lüneburger Heide trifft man vielleicht dann sogar auch Sie und kann kurz Hallo sagen. Noch ganz praktisch, was ist Ihr
Ja.
besonderer Tipp? Was sollte man auf jeden Fall oder auf keinen Fall mitnehmen im Rucksack?
Auf keinen Fall. Also immer gerne leichtes Gepäck, ja. Der Rucksack ist ja auch ein Symbol für unser Leben. Wir tragen manchmal vieles mit uns rum, was wir nicht brauchen. Was man dringend braucht, ist ein kleines Büchlein, wo man Gedanken reinschreiben kann. Wir haben selber eins geschrieben, jetzt schon in der dritten Auflage, so ein kleines Pilgerbegleiterbüchlein, Geh, wohin dein Herz dich trägt. Ein kleines Büchlein ist mit Sicherheit hilfreich. Natürlich Wasser, das ist klar. Und eine gute Frage. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Bin ich jetzt nicht vorbereitet auf diese Frage?
Ich dachte, Ihr Rucksack steht immer parat.
Der steht, ja, der innere Rucksack ist ja immer parat, aber wir sind ja nicht mehr so mit Gruppen unterwegs. Das haben wir ein bisschen dran gegeben, weil es wirklich auch durch Corona sehr, sehr schwierig wurde. Es geht jetzt wieder, aber wir haben so andere Schwerpunkte für unser Leben, dann ist das nicht mehr so im Fokus. Aber wenn wir gehen, genug Wasser ist auf jeden Fall wichtig, ein Sonnenhut, gut behütet zu sein. Das ist ja auch, der Pilger hat ja auch einen Hut auf. Ein Stab in der Hand, worauf kann ich mich stützen? Wem kann ich Stütze sein? Das ist auch ein schönes Symbol für den Pilgerstab. Und in der Natur zu sein, immer da, wo Himmel und Erde sich berühren, mal den Horizont angucken. Das ist ja in Santiago und Finisterre ist das ja auch so. Wo Himmel und Erde sich berühren, da begegnet Gott dem Menschen. Und das ist das im Blick zu haben und das immer wieder zu meditieren und zu sagen, das ist wunderschön. Und da braucht man eigentlich gar nicht viel. Bisschen was zu essen. Und ein Wasserfläschchen und was zum Aufschreiben und vielleicht ein Sitzkissen, dass man nicht im Nassen sitzt.
Ja, um den Horizont anzugucken, braucht man tatsächlich ja dann gar nicht so viel mitzunehmen.
Ganz
Frau
genau.
Walter, wir haben auch über Krisen gesprochen. Lebenskrisen sind immer mal wieder Themen, wo sie Menschen ja begleiten. Es gibt aber ja auch die Krisen in der Welt, die gerade immer mehr zunehmen, wo wir Menschen sicherlich auch unter Druck geraten oder das spüren und unser Alltag ein bisschen stressiger und anstrengender wird. Was gibt Ihnen bei diesem Ganzen, egal ob wir jetzt auf die katholische Kirche schauen, wie wir es gerade gemacht haben, auf unser eigenes Leben oder eben die ganze Welt. Was gibt Ihnen persönlich Hoffnung?
Ich habe da gestern Abend noch mal drüber nachgedacht nach den Nachrichten. Da habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn. Es wird ja so viel in der Welt aus der Ordnung gebracht. Und ich sage immer trotzdem, das ist mein Lieblingswort, trotzdem glaube ich, dass es weitergeht. Ich sehe es an der Schöpfung, dass jedes Jahr die Blumen wieder blühen, es wieder grün wird. Ich sehe es an den Kindern und Enkelkindern, die sich weiterentwickeln. Es werden Kinder geboren, es gibt so viele tolle Menschen, es gibt so viel Hoffnung, auch wenn man in die Gesichter auch von wirklich krisengeschüttelten Menschen guckt, dann denke ich immer, wo nehmen die die Kraft her? Ich glaube, das ist etwas, was wir in uns tragen, was auch Gott in uns angelegt hat, dass wir glauben, dass es immer weitergeht. Und dieses Spüren, dass Menschen aus Krisen herauskommen, dass sie wieder Lebensmut schöpfen, dass sie vorwärts gehen, dass sie trotz allem, was so rundrum ist, immer wieder Freude empfinden, sich Liebe schenken. Und die kommt ja irgendwo her. Also dieser Geist in der Welt, der ist da. Und wenn ich in die Geschichte gucke, waren es immer Krisen und es gab immer wieder Hoffnung. Und ich glaube, das ist etwas, was mich auch trägt. Dass es trotz allem, trotz Krankheit und Krisen und Kriegen, ein Gott gibt, der uns trägt und begleitet. Und wir kriegen ja auch in der Taufe kein leidfreies Leben versprochen, sondern wir kriegen die Zusage, du bist nicht allein. Und die Gemeinschaft, die gibt mir Hoffnung. das gemeinsame Unterwegssein, natürlich auch im Glauben und in der Liebe und in der Hoffnung. Korinther 1.
Danke für dieses sehr tiefgehende und auch bewegende, nicht nur auf dem Pilgerweg, sondern auch inhaltliche Gespräch, Frau Walter.
Sehr, sehr gerne, Frau Geiger. Es war mir eine Freude und ich bedanke mich sehr herzlich. Schöne Grüße in die Domstadt Köln.
Weitere Geschichten aus der katholischen Welt gibt es im Himmelklar-Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt und auf himmelklar.de. Wie immer findet ihr einen Ausschnitt zum Lesen auf katholisch.de und domradio.de. In 2 Wochen gibt's die nächste Folge für euch von Himmelklar, allerdings nicht mehr mit mir. Ich bin Katharina Geiger und verabschiede mich schweren Herzens und mache mich selbst auch auf, beruflich in einen neuen Lebensabschnitt. Macht's gut! Thank you.